Das Dritte Reich hat fast das ganze deutsche Schrifttum von Bedeutung ausgestoßen, hat die größte Zahl ihrer wesentlichsten Schriftsteller ins Exil gejagt und das Erscheinen ihrer Werke in Deutschland unmöglich gemacht. Die Ahnungslosigkeit einiger wichtigtuerischer Konjunkturschreiber und der hemmungslose Vandalismus der augenblicklich herrschenden Gewalthaber versuchen all das, was von unserer Dichtung und Kunst Weltgeltung hat, auszurotten und den Begriff Deutsch durch engstirnigsten Nationalismus zu ersetzen. Einen Nationalismus, auf dessen Befehl alle meine aufrechten sozialistischen Genossen verfolgt, eingekerkert, gefoltert, ermordet oder aus Verzweiflung in den Freitod getrieben werden. Nach meinem ganzen Leben und nach meinem ganzen Schreiben habe ich das Recht zu verlangen, dass meine Bücher der reinen Flamme des Scheiterhaufens überantwortet werden und nicht in die blutigen Hände und die verdorbenen Hirne der braunen Mordbanden gelangen. Verbrennt die Werke des deutschen Geistes. Er selber wird unauslöschlich sein, wie eure Schmach. Alle anständigen Zeitungen werden um Abdruck dieses Briefes ersucht. Oskar Maria Graf.
Zeitungen in aller Welt drucken im Mai 33 den Text des Münchners Oskar Maria Graf. Während im Deutschen Reich in hämischer Zerstörungslust das ganze Jahr über ihre Bücher brennen, müssen die einstigen Literaturgrößen ihr altes Leben begraben und versuchen, sich ein neues aufzubauen. Diesseits und jenseits der deutschen Grenze. Alle versuchen, aus der Schusslinie zu kommen. Sie büßen Ruhm, Geld und Leserschaft ein, ihre Identität. Die meisten erhalten all das nie zurück, selbst als das Regime abgewirtschaftet hat. Und etliche bringen sich deshalb um, wie etwa der Grand Seigneur der Welt von gestern, Stefan II. Unerwünscht sind sie in der Diktatur wegen ihrer jüdischen Wurzeln und ihrer Literatur, wenn sie sozialistisch ist oder kommunistisch, pazifistisch oder liberal. Also die Gleichberechtigung für alle Menschen fordert, auch für Frauen oder Homosexuelle. Manche werden auch verfemt wegen ihrer Forschung, wie Albert Einstein oder Sigmund Freud. Wie die Schreibenden versuchen, ihr Leben neu aufzubauen und was die Verbannungen mit der deutschen Literatur anrichten, darum geht es in dieser dritten Folge der Podcast-Reihe »Wenn Bücher brennen«, einer Produktion im Auftrag des Moses-Mendelssohn-Zentrums Potsdam. Mein Name ist Stefanie Schuster und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Oskar Maria Graf ist seit Mitte Februar 33 zu einer Lesereise in Wien. Er hat schon gar kein Rückfahrticket gekauft. Seit Jahren malt man ihm immer wieder Galgen ins Treppenhaus. Der Anarchist und Pazifist ist ein unregierbarer Freigeist. Im Prinzip würden ihn die Nationalsozialisten auch ganz gerne bei sich einreihen, so wie er dem Volk aufs Maul schaut und immer in zünftiger Krachlederner auftritt. Doch jetzt ist das Tischtuch zerschnitten. Eilig holen die Studenten und Professoren der Münchner Uni die Verbrennung von Grafs Werken nach. Gleich im Juni wird er offiziell ausgebürgert. Ein Vierteljahrhundert lang bleiben er und seine jüdischstämmige Frau Mirjam staatenlos, also vor allem rechtlos, wie mindestens 250.000 andere Deutsche. Mehr als 2.000 Schriftstellerinnen und Schriftsteller verlassen in den Jahren nach 33 Deutschland. Wer nicht entkommt, stirbt womöglich im KZ. Die Verfemten im Reich wissen nicht, wohin mit sich. An Publizieren ist nicht mehr zu denken. Das dürfen nur die, die in die Reichsschrifttumskammer kommen. Die hat Propagandaminister Joseph Goebbels noch im Frühling gegründet und damit den Machtkampf mit dem Kulturbund-Gründer Alfred Rosenberg und dem Gewerkschaftschef Robert Ley für sich entschieden. Alle, die schreiben, müssen sich in der Reichsschrifttumskammer bewerben, mit Werk und Stammbaum. Juden erhalten Sondernummern, dann kann man sie gleich aussortieren. Linke und Liberale kommen gar nicht erst rein. Damit ist ihnen die Lebensgrundlage entzogen. Doch es ist auch nicht leicht, aus der Heimat rauszukommen. Nicht einmal, wenn man einen gültigen Reisepass hat. Viele Länder verlangen jetzt ein Visum als Eintrittskarte. Man braucht einen Reisegrund oder Bürgen, finanzielle Absicherung, Stempel von Konsulaten, manchmal alles zusammen. Doch bei den Behörden liegen meist schon Verhaftungslisten. Und in Deutschland gibt es seit 1931 die sogenannte Reichsfluchtsteuer, um in der Wirtschaftskrise deutsches Kapital im Land zu halten. Die Nationalsozialisten werden die Regelung verschärfen, um ihre eigenen Kassen zu füllen und um die Fliehenden zu demütigen. Heinrich Mann, gerade noch Präsident der Sektion für Dichtkunst in der Preußischen Akademie der Künste, arbeitet mit seiner Freundin Nelly einen komplizierten Fluchtplan aus. Gerade erst haben die beiden eine Wohnung in der Berliner Fasanenstraße 61 bezogen, gleich neben dem heutigen Exilmuseum. Mit wechselnden Zügen nähert sich Heinrich Mann Mitte März der deutschen Grenze und schlendert zu Fuß, nur mit einem Köfferchen in der Hand, nach Frankreich, seine zweite Heimat. Nelly wird noch monatelang in Deutschland von der Gestapo verhört und kann erst mit Hilfe ihres Stiefbruders entkommen, in einem Fischkutter über die Ostsee. Doch das Geld der beiden schwindet schnell, denn aus Deutschland dürfen keine Tantiemen mehr ins Ausland überwiesen werden. Und sie werden ausgebürgert. 359 Ausbürgerungslisten wird das NS-Regime in den 12 Jahren seines Bestehens zusammenstellen, mit mehr als 39.000 Namen darauf. Es sind politische Gegner, jüdische Deutsche, Personen mit sogenanntem undeutschen Verhalten und natürlich Immigranten. Der Anteil der Frauen ist gering, dafür nehmen die Nationalsozialisten sie wieder nicht ernst genug. Nur beim Vermögen machen sie keinen Unterschied. Allein bis 1940 fallen durch die Ausbürgerungen 24 Millionen Reichsmark an den Staat. Das entspricht heute etwa 120 Millionen Euro. Die letzte Liste erscheint erst einen Monat vor Kriegsende. Die Ausbürgerung hängt den Verfemten wie Mühlsteine am Hals, denn die Pässe der ganzen Familie werden eingezogen. Die Versorgungsansprüche gestrichen, akademische Titel ebenso, und in die Akten kommt ein Strafvermerk, der, Zitat, niemals zu löschen sei. 1940 schreibt Bertolt Brecht in seinen Flüchtlingsgesprächen:
Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so einfache Weise zustande wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall zustande kommen und auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund. Aber ein Pass niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er Jud ist. Während ein Mensch noch so Jud sein kann und doch nicht anerkannt wird.
Die Grenzen werden überall scharf bewacht, innen und außen. Menschen ohne Papiere erbarmungslos zurückgeschickt. Und wer durchkommt, wird im Zufluchtsland oft mit Misstrauen betrachtet. Die Exilanten kommen oft mit leeren Händen. Sie sind verstört, gelten als Staatsfeinde der eigenen Heimat. Wie könnte man ihnen da trauen? Verzweiflung macht sich breit bei den Geflüchteten. Wovon leben, wenn man nicht in der Muttersprache schreiben kann? Hannah Arendt, die Historikerin und Philosophin, flieht als Jüdin schon 1933. In den 50er Jahren sagt sie in einem Interview:
Ich bin der Meinung, das Entscheidende ist die Sprachenfrage. Alles Übrige ist mehr oder minder gleichgültig gegenüber dieser Frage. Erstens gibt es sprachbegabte und sprachunbegabte Leute. Das ist aber noch nicht einmal das Wesentliche. Muttersprache ist etwas, was sie nur einmal haben. Wie viele Sprachen sie dazu lernen, die Muttersprache wird sie nie ersetzen.
Von Anfang an versuchen die Autorinnen und Autoren, gegen die Sprachlosigkeit des Exils anzuschreiben. Sie gründen Zeitschriften und Verlage in Paris, Amsterdam, Stockholm und Mexiko. Doch leben können sie davon nicht. Die Hauptlast des Geldverdienens geht in vielen Beziehungen auf die Frauen über. Sie arbeiten in Haushalten, sind anpassungsbereiter, flexibler, pragmatischer. Zum Schreiben kommen aber so nur noch die wenigsten von ihnen. An diesem Leben scheitern viele Ehen. Zuerst flüchten die Exilanten dorthin, wo man Deutsch spricht, also in die Nähe, damit man jederzeit schnell zurückkommen kann, wenn's vorbei ist. Denn mit langem Exil rechnet fast niemand. Sie gehen nach Österreich, in die Tschechoslowakei, in die Niederlande, nach Belgien, ins Saarland. Das steht noch unter Völkerbundverwaltung. Oder, wenn man Geld genug hat, in die Schweiz, wie Thomas Mann. Der Literaturnobelpreisträger hat auf Anraten seiner Freunde einen Teil seines Preisgeldes im Ausland stehen lassen und bekommt Tantiemen aus den Übersetzungen seiner Werke, die bei ausländischen Verlagen erscheinen. Seine Ältesten, Erika und Klaus Mann, warnen ihn vor der Rückkehr nach Deutschland aus seinem Schweizurlaub. Beide sind selbst höchst gefährdet. Nach Nazi-Kategorie sind sie Viertelsjuden, auf jeden Fall Nazi-Gegner, Kabarettisten und Homosexuelle. Thomas Mann steht zunächst nicht auf der Verfemungsliste, doch noch im Frühjahr 33 setzt die Akademie der Künste auch ihn vor die Tür. Ein Jahrzehnt lang ist er die wichtigste Stimme der Vertriebenen und ihr Unterstützer auch finanziell. Denn seine Bücher verkaufen sich weiterhin. Neben ihm gelingt es nur wenigen. Der gebürtigen Österreicherin Vicky Baum etwa, die aus jüdisch-säkulärem Elternhaus stammt. Ihr Roman Stutt Chemie Helene Willführ wird 1928 zum internationalen Erfolg. Das Buch ist ein Prototyp der neuen Sachlichkeit. Dafür wird es 1933 als Asphaltliteratur in der Uni Rostock an einen Schandpfahl genagelt und dann verbrannt. Das Thema des Romans ist eine erfolgreiche Frauenemanzipation. Geht gar nicht in den Augen der Nazis. Die schränken ab April 33 den Zugang zu Abitur und Studium für Mädchen kontinuierlich ein. Da lebt die ehemalige Unstein-Autorin Vicky Baum schon längst in Hollywood. Zu ihren Nachbarn gehört dort Erich Maria Remarque. Der gut aussehende Lebemann ist dort sehr anschlussfähig. Zeitweise liiert mit der Exzellentin Marlene Dietrich, Greta Garbo und Charlie Chaplins späterer Ehefrau Paulette Godard. Und er gehört zu den Großverdienern unter den deutschen Schriftstellern. Dank seines Bestsellers Im Westen nichts Neues. Auch der unermüdliche Autor Bertolt Brecht schafft es in die USA. In Hollywood macht er Furore mit dem Drehbuch für den Anti-Nazi-Film Hangman Also Die. Henker sterben auch. Für die Exilanten wird das Leben in Europa schon vor Kriegsbeginn immer gefährlicher. Der Anschluss Österreichs 1938 zwingt die dortigen Juden und die Antifaschisten auch von dort zur Flucht. Sigmund Freud, dessen Forschungen 1933 verfemt werden, flieht nach England. In der BBC berichtet er:
Im Alter von 82 Jahren verließ ich infolge der deutschen Invasion mein Heim in Wien und kam nach England, wo ich mein Leben in Freiheit zu enden hoffe.
Doch ab 1938 schließen immer mehr Länder ihre Grenzen. Und die Deutschen lassen kaum noch jemanden heraus, nicht mal die Juden. Ab dem Überfall Deutschlands auf Polen sind die Fronten klar. England und Frankreich stehen an Polens Seite. Die deutschen Exilanten gelten als Enemy Aliens und werden interniert. Auch der Sohn des berühmten jüdischstämmigen Theaterkritikers Alfred Kerr wird unter elenden Bedingungen auf einer Insel festgesetzt, bis er mit der Royal Air Force in den Krieg gegen Deutschland ziehen darf. Nachzulesen ist das im Buch seiner Schwester Judith Kerr, als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Auch die polnische Regierung flieht nach London, ebenso die Königin der überrannten Niederlande. Im Juni 1940 haben die Deutschen in nur 6 Wochen Frankreich besiegt. Den Norden und Westen des Landes beherrschen sie selbst. Im Osten und Süden installieren sie eine Marionettenregierung unter Marschall Pétain, das Vichy-Regime. Die Franzosen verpflichten sich in einem Friedensvertrag, die bei ihnen festsitzenden Emigranten nach Deutschland auszuliefern. Meist in den sicheren Tod. Zuvor richten sie schreckliche Internierungslager ein. Dort herrschen Hunger, Seuchen und Elend. Verzweifelt versuchen die Geflüchteten, sich in Sicherheit zu bringen. In den Hafenstädten wie Marseille stürmen sie geradezu die Visaabteilungen, um aus Europa wegzukommen. Doch wohin? Niemand braucht diese hoffnungslosen Gestalten. Die portugiesische Hafenstadt Lissabon ist die letzte Zuflucht im Festland Europa für tausende Flüchtlinge ohne Visum. Verzweifelt drängen die Exilanten auf Schiffe, etwa nach Shanghai. Dort gibt es keine Visumpflicht. Auch die Türkei nimmt auf. Dort stempelt man ihn heimatlos in den Pass. In Südamerika dagegen nimmt man nur gesunde Männer bis 45 Jahre. Die Tür zur Freiheit schließt sich und sie schlägt den Exilanten dabei ins Gesicht. Wer kein Aus-, Durch- und Einreisevisum bekommt, macht sich in Frankreich zu Fuß auf den Weg über die Pyrenäen. In letzter Sekunde entkommt so der 70-jährige Heinrich Mann mit seiner Freundin Nelly, seinem Neffen Golo und dem Ehepaar Werfel. Eine schreckliche Bergtortur. Immerhin haben sie Papiere. Die hat ihnen der amerikanische Journalist Varian Fry besorgt. Er rettet mit Hilfe des American Rescue Committees etliche der bedrohten Autorinnen und Autoren, verschafft ihnen Pässe, Einreisevisa und überlebensnotwendige Drehbuchverträge in Hollywood. Ein Gnadenakt, denn fast niemand kann wirklich ein Drehbuch in der Traumwelt unterbringen. Und die anderen, die weniger Berühmten, die müssen Tage, Wochen und Monate lang die Botschaften belagern. Die einst so berühmte Autorin Maria Leitner stirbt in dieser Zeit an Hunger und Verzweiflung. Anna Segers beschreibt diese Zeit in ihrem Roman Transit. Die kommunistischen Schriftsteller flüchten sich größtenteils in die Sowjetunion. Johannes R. Becher, Willy Bredel, Albert Hotop, Wolfgang Leonhard, Friedrich Wolf und viele mehr. Hotop wird den stalinistischen Säuberungen zum Opfer fallen. Auch Zenzel Mühsam, Erich Mühsams Witwe, hat sich nach Moskau geflüchtet. Sie muss 20 Jahre in eins der berüchtigten Gulags. Thomas Manns Kinder entschließen sich zum Einsatz. Als Journalistin arbeitet Erika Mann während des deutschen Überfalls auf England bei der britischen BBC. 1940 überredet sie ihren Vater dazu, über die deutsche Abteilung des Senders Ansprachen an die deutschen Hörer zu richten, als Teil der psychologischen Kriegsführung gegenüber Deutschland.
Hier ist England.
In Deutschland ist das Hören ausländischer Sender längst verboten. Gegen Kriegsende droht dafür die Todesstrafe. Im November 1942 spricht Thomas Mann über die Vergasung von polnischen Juden. Im Jahr darauf nimmt er sich die heuchelnden Propagandisten des NS-Regimes vor, die alliierte Bombenangriffe auf Deutschland zu Kriegsverbrechen erklären wollen.
Was haben diese Menschen sich gedacht? Dass der totale Krieg, den sie priesen, den sie für den Normalzustand der Menschheit erklärten, ein deutsches Privileg sei und sonst niemand, und ging es ihm ans Leben, sich seiner Mittel bedienen dürfe? Auf die Zivilisation der anderen, das heißt auf die vermutete Schwäche und Entmanntheit der Demokratien, haben sie gebaut, gedachten davon zu leben, sich durch sie zu Meistern und Sklavenhaltern der Welt zu machen. Eine Weile schien es, als hätten sie recht spekuliert. Gibt es etwas Verächtlicheres als das Ceter Mordio, mit dem sie den Entschluss freier Völker beantworten, der äußersten Gewalt mit äußerster Gewalt ein Ende zu setzen? Rache und Bezahlung, sie sind da. Am deutschen Volk rächt sich sein Wahn und Rausch. Bezahlen muss es, muss man euch Deutschen sagen, dass, was ihr heute leidet, nicht der Brutalität und Grausamkeit der Fremden entspringt, dass es alles aus dem Nationalsozialismus kommt, Der trug es in sich von Anfang an. Das wollte gesehen sein, 1932 und 1933. Dass Deutschland es nicht sah, als noch Zeit zu sehen war, ist seine schwere Schuld. Dem Faschismus ist von außen geholfen worden, aber immer war klar, dass eines Tages die Welt sich würde stark machen und aufstehen müssen zur Austilgung dieser Pest. Schwer genug leidet auch sie für ihre Mitschuld. Aber ihr Sieg ist gesichert. Und nicht nur für ihre Freiheit, sondern für die Freiheit selbst. Auch Deutschlands Freiheit wird sie siegen.
Erika, Klaus und Koloman treten nach der amerikanischen Kriegserklärung in die US-Armee ein, als Kriegsberichterstatter. Erika wird 1945 auch von den Nürnberger Prozessen berichten. Was wissen die Schriftsteller, die im Deutschen Reich geblieben sind, von jenen, die fliehen mussten? Schwer zu sagen. Erich Kästner jedenfalls bleibt. Als Drehbuchautor arbeitet er nach kurzem Untertauchen für die UFA in Babelsberg mit stillschweigender Billigung des Propagandaministers. Von Kästner stammt sogar das Drehbuch für den großen UFA-Jubiläumsfilm 1942, den Münchhausen. Der ist einer der erfolgreichsten Filme in der ganzen NS-Zeit. Nach dem Krieg wird Kästner sagen, er sei geblieben, um den großen Roman über den Nationalsozialismus zu schreiben, doch der wird niemals kommen. 25 Jahre nach der Bücherverbrennung zieht Kästner bitter Bilanz.
Im modernen und demokratischen Staate wird der Held zum Anachronismus. Der Held ohne Mikrofone und ohne Zeitungsecho wird zum tragischen Hans Wurst. Seine menschliche Größe, so unbezweifelbar sie sein mag, hat keine politischen Folgen. Er wird statt zum Helden zum Märtyrer. Er stirbt offiziell an Lungenentzündung. Er wird zur namenlosen Todesanzeige.
Kästners Kollege in Babelsberg ist der ehemalige Rundfunkpionier Edlef Köppen. Seinen Heeresbericht haben die Studenten als pazifistisch verbrannt. Goebbels jedoch findet, man könne ihn nachbessern. Köppen lehnt das ab und verliert seinen Posten beim Rundfunk. Fortan schreibt er Drehbücher für die UFA und stirbt 1939 an den Folgen seiner Kriegsverletzung. In Paris hat unterdessen der kommunistische Autor Alfred Kantorowitsch seit Mai 1933 für seine Freiheitsbibliothek Bücher gesammelt, deren Geschwister im Deutschen Reich ins Feuer flogen. Zehntausende Exemplare hortet er. Heinrich Mann ist Projektpate. Am 10. Mai 1934, zum ersten Jahrestag der Bücherverbrennung, wird die Freiheitsbibliothek eröffnet. Doch beim Einmarsch der Deutschen 1940 wird sie in alle Winde verstreut. Und beinahe wären auch die Geschichten der Exilanten und ihrer Bücher verschwunden. Aus vielen Gründen. Die kurze Fassung geht so. Im NS-Regime wird die Literatur auf konservativem Blut- und Bodenniveau eingefroren. Geplante Literaturpreise müssen aber in den Schubladen bleiben, weil man den Spott des Auslandes fürchtet. Denn die Besten der Branche sind halt weg. Die Exilanten werden im Reich als Verräter gebrandmarkt, ihre Bücher vernichtet oder versteckt. Doch nicht alle daheim gebliebenen Autoren lassen sich auf Linie bringen. Sie bilden die sogenannte innere Emigration. Zu ihnen gehört auch Ricarda Huch, die aus Protest gegen die Entlassung Heinrich Manns 1933 die Akademie der Künste verlassen hat. Obwohl sehr umworben, macht sie einfach nicht mit und bleibt unbehelligt bis zum Kriegsende im Mai 1945.
Unsere Emigration fängt doch jetzt erst an, nachdem der Krieg vorüber ist. Bis jetzt war es doch nur Wartezeit,
sagt Oskar Maria Graf in New York. Er behält recht. Die wenigen Emigranten, die sich erfolgreich ein neues Leben aufgebaut haben, wollen jetzt nicht einfach zurückkehren, wie Thomas Mann, Vicky Baum oder Erich Maria Remarque. Die anderen haben Heimweh nach ihrem alten Leben, nach ihren Lesern und ihrem Ruhm und prallen an Deutschland geradezu ab. Wie Alfred Döblin, der in französischer Uniform als Kulturoffizier zurückkommt. Ihm verzeiht man seine neue Macht nur, weil man muss. 1948 schreibt er völlig desillusioniert an seine Freunde. Das Land sei
geistig völlig down, zehrt von den Resten, alle Bemühungen hoffnungslos.
Tief sitzt das Misstrauen auf beiden Seiten. Die Vernichtungslager, Terror und Vertreibung haben ihre Spuren hinterlassen, körperlich und seelisch. Es mischen sich Scham, Wut, Schuldbewusstsein, Hilflosigkeit, Trauer und Hass. Zu den Tiefpunkten jener Jahre gehört die in Zeitungen öffentlich ausgetragene Kontroverse zwischen äußerer und innerer Immigration. Der Schriftsteller Walter von Molo, Heinrich Manns Nachfolger als Dichterpräsident in der Akademie der Künste, fordert die Exilschriftsteller im August 1945 zur Rückkehr nach Deutschland auf. Vor allem Thomas Mann. Der antwortet in einem offenen Brief in der Neuen Schweizer Rundschau und man kann geradezu hören, wie er an dieser Zumutung wirkt.
Ich gestehe, dass ich mich vor den deutschen Trümmern fürchte, den steinernen und den menschlichen. Und ich fürchte, dass die Verständigung zwischen einem, der den Hexensabbat von außen erlebte, und euch, die ihr mitgetanzt und Herrn Urian aufgewartet habt, immerhin schwierig wäre.
Mann kommt nur noch besuchsweise zurück. Denn die Restauration hat lange vor Kriegsende begonnen, mit der Aufteilung der Welt in politische Blöcke. Die fallen der nicht-kommunistischen Exilliteratur jetzt bleischwer auf die Füße. Die nach Moskau geflohenen Schriftsteller haben unterdessen im Schoße der Partei eine Aufbauvision für ein neues Deutschland entwickelt. Willy Bredel, Johannes R. Becher und Erich Weinert kehren bereits vor Kriegsende zurück. Ein Kadergeschwader mit fertigem Plan in der Tasche. Weinert hat mitgeschrieben am Gründungsmanifest des Nationalkomitees Freies Deutschland, das unter russischer Aufsicht nach der Niederlage in Stalingrad gegründet wird und das die deutschen Soldaten umdrehen soll.
Deutsche Soldaten und Offiziere an allen Fronten, bleibt unter den Waffen, fahren euch mutig unter verantwortungsbewussten Führern, die eins sind mit euch im Kampf gegen Hitler, den Weg zur Heimat, zum Frieden, für Volk und Vaterland, gegen Hitler und seinen Krieg, für sofortigen Frieden, für die Rettung des deutschen Volkes, für ein freies, unabhängiges Deutschland.
Im Westen dagegen ist man sich in all den Jahren immer nur in einem einig, nieder mit Hitler. Es gibt viele Ansätze, aber keinen gemeinsamen Plan. Der weltberühmte Physiker und verbrannte Autor Albert Einstein hat schon 1940 in einem Radiointerview ein geeintes Europa gefordert.
Dieser Krieg kann erst dann wirklich zu Ende sein, wenn es gelungen ist, die deutsche Gewaltherrschaft in Europa zu brechen. Es mag sein, dass in der Zwischenzeit nicht immer irgendwo in Europa gekämpft wird. Aber diese Zwischenzeit ist nicht eine Friedenszeit, sondern eine Art Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. In diesem Sinne kann man mit Sicherheit sagen, dass die Befreiung der Europäer ein Ergebnis dieses Krieges sein wird. Weniger sicher ist es, ob der endlich errungene Friede eine gegen künftige Kriege Sicherheit bietende Organisation Europas oder aller Länder der Erde mit sich bringen wird. Nur dann, wenn dies erreicht wird, wird das unermessliche Leiden dieser Generation nicht vergeblich gewesen sein. Deshalb sollte jeder sich der Wahrheit bewusst sein. Befreiung ohne organisierte Sicherung der Freiheit für die Zukunft ist nur ein Aufschub.
Der Physiker Albert Einstein ist geradezu ein Visionär Europas. Es gibt auch schon Pläne, um die Vereinten Nationen zu gründen. Doch nach dem Krieg 1945 will niemand etwas von diesen Plänen wissen. Weder im Osten noch im Westen. Und niemand ruft die deutschen Exilanten zurück. Im Gegenteil. Die alliierten Behörden verwechseln sogar häufig Wiedergutmachung für die Geflohenen mit Rehabilitierung für die Dagebliebenen. Es fehlt an Reiseerlaubnissen und an Transportmöglichkeiten für die Rückkehrwilligen, aber auch an gutem Willen bei den Besatzern. Sie bauen lieber eigene Zensurlisten zusammen, unterschiedliche übrigens in Ost und West, jedoch hier wie da sehr konservativ. Zugelassen wird nur, was man selber liest im Heimatland und was ein positives Bild des eigenen Besatzungslandes vermittelt. Keine Immigrantentexte also. Die Exilanten haben in den vergangenen Jahren vor allem politische Anti-Hitler-Texte geschrieben, um die Welt zum Kampf auf ihre Seite zu rufen. Das bis ins Mark besiegte deutsche Publikum empfindet diese Literatur jetzt jedoch als Tendenzkunst, als Kulturbolschewismus und erkennt darin vor allem die Verfemten und Verleumdeten, die nicht zurückkommen und wenn, dann in der Uniform der Besatzer. Im heraufziehenden Kalten Krieg wird darüber hinaus schon nach kurzer Zeit nur noch schlampig entnazifiziert in Zeitungen und Verlagen. Und so behalten jene die Texthoheit, die auch im Nationalsozialismus in Amt und Würden waren. In der sowjetischen Besatzungszone allerdings läuft es super, außer dass dorthin nur die kommunistischen Autoren zurückkehren und antisemitische Ressentiments in neuem Gewand auferstehen. Neben anderen kommen Anna Segers und der schillernde Bert Brecht zurück. Heinrich Mann aber stirbt, bevor er wieder Präsident in der Ostdeutschen Akademie der Künste werden kann. Doch die allermeisten Schriftsteller des Exils werden erst 30 Jahre nach Kriegsende 1974 ins Bewusstsein zurückgeholt durch eine Artikelserie des Sternjournalisten Jürgen Serke. Der erinnert sich?
Ja, der erste war Armin T. Wegener. Und das war der Mann, der 1933 natürlich auch in einer großen Naivität also von Hitler gefordert hat, halten Sie ein mit der Judenverfolgung, ist es eine Schande für Deutschland, so etwas zu machen. Und dann ist er natürlich sofort verhaftet worden, von der Gestapo ist gefoltert worden. Und irgendwann ist er durch die englischen Quäker, da gab es Verwandte in England, die haben für die Freilassung gesorgt und der ist er nach England gegangen und von England nach Italien. Und in Italien hat er überlebt. Im Übrigen war das, was man also vom Aussehen her so einen Bilderbuch-Arier hätte nennen können. Aber ganz einfach, er hatte ein klares Gewissen für das, was in dem Lande passiert ist. Und er hatte eine jüdische Frau auch an seiner Seite, nicht? Und das war Lola Landau. Und mit dieser Frau ist er ja dann auch von Italien. Und sie versuchten beide zusammen dort zu leben. Und er konnte das nicht. Und er ist nach Italien zurück und hat eine andere Frau gefunden. Und dann war ich eben bei ihm und sagte, warum kommt ihr so spät? Warum seid ihr nicht vorher gekommen? Die Stimme versagte und er meinte, er spreche immer noch, bis ihn seine Frau weggezogen hat. Am nächsten Tag kamen wir wieder, sagte, heute habe ich zum ersten Mal ohne Schlaftabletten geschlafen und ich habe wieder träumen können. Das war wunderbar. Und das ist natürlich so eine Sache, die bleibt im Kopf hängen.
In meiner Podcast-Reihe zur Bücherverbrennung gibt's ein langes Interview mit ihm. Nach seinen Porträts von den Autorinnen und Autoren legen einige Verlage die verfemte Literatur ab den 70ern neu auf. Aber die meisten Werke bleiben vergessen. Diese Lücke will das Moses Mendelssohn Zentrum in Potsdam mit seiner digitalen Bibliothek schließen. Den Link dazu packe ich in die Shownotes. Doch bis heute gilt, jede Generation muss die verfemte Literatur von damals neu für sich erobern. Wer weiter auf Entdeckungsreise gehen will, den lade ich nun herzlich ein zu meiner Podcast-Reihe »Wenn Bücher brennen«, Potsdam 1933. Die findet man online oder bei Spotify. Und natürlich gibt's auch dazu einen Link in den Shownotes. Aber schon jetzt besten Dank fürs Einschalten. Mein Name ist Stefanie Schuster. Ich sage bis bald. Das letzte Wort überlasse ich aber Ernst Toller. Er schreibt in der Nacht des 10. Mai 1933:
Wir wussten damals nicht, was heute, nach vielen entsetzlichen Jahren, die ganze Welt weiß. Mit solchen Methoden kann man zwar ein Volk vernichten, Bücher aber nicht. Sie sterben, wenn ihre Zeit erfüllt ist. Man kann von ihrem Lebensfaden nicht eine Minute abschneiden, abreißen oder absengen. Bücher, das wissen wir nun, kann man nicht verbrennen.